wie üblich, ja?
Wo du gesagt hast, mit dem Mindestlohn definiert der Staat jetzt einen Lohn, mit dem man zurechtzukommen hat. Das ist jetzt quasi das Maß für den Lohn. Ich sage jetzt mal so ein Beispiel, dann auch Frankreich, wo das jetzt anscheinend schon so ist, dass das auch als normaler Einstiegslohn genommen wird. Einerseits wollte mir das ein, andererseits war das doch jetzt schon so, dass mit staatlichen Zustimmung Löhne von 3 Euro bezahlt worden sind, mit gewerkschaftlicher Zustimmung Löhne von 3 Euro bezahlt worden sind. Ich kriege das irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Mir läutet schon das Argument ein, dass das damit zur Normalität wird, dass das ein staatlich abgesegnetes Lohnniveau ist, von dem man zu leben hat. Aber ich weiß die Frage auch noch nicht besser zu stellen, als irgendwo hakt es dabei immer noch, da liegt es an einem falschen Vergleich mit dem, wie es vorher war, da ging doch auch alles an Lohn. Aber also, weil du hast ja auch noch so ein bisschen gesagt, das wird damit aus der Schmuddelecke geholt.
Aber der Witz ist doch ein anderer. Der Staat schreibt ein Konkurrenzresultat fest. Bislang kannst du sagen, gab es das zwar alles, aber es hatte auch und das war das Aufstockerwesen, dass das doch mal unterstrichen hat, das galt nicht als die Normalität des Lohnsystems. Es gab anständige Löhne und Löhne, von denen offiziell hieß, die liegen eigentlich unter der Existenzgrenze und deswegen schießt der Staat was zu. Wenn der Staat jetzt selber sagt, 8,50 ist, und da kann man auch noch ein Argument dazu sagen, 8,50 ist das Maß für den Lebensunterhalt von arbeitenden Leuten und dieses Maß ist das Existenzminimum, dann schreibt er ein sehr eigenartiges Ergebnis fest, nämlich der zieht im Grunde das Argument offiziell aus dem Verkehr, dass der Lohn irgendetwas mit dem zu tun hat, was die Leute auch in der Fabrik bringen müssen. Noch jeder, auch die Gewerkschaft hat eigentlich, zumindest in ihrer Ideologie, immer noch früher behauptet, der Lohn wäre ein Verhältnis zwischen dem, was der Mensch zu arbeiten hat und dem, was er kriegt.
Gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk.
Jetzt wird gesagt, der Lohn ist das, was er kriegt, basta. Was er dafür zu tun hat, hat mit dem Lohn sowieso gleich überhaupt gar nichts zu tun. Und alles, was die Menschen verdienen, hat etwas oberhalb von dem liegt, ist mehr als Existenzminimum. Und dann ist eigentlich, wenn man so will, politisch die ökonomische Bestimmung des Lohns aus dem Verkehr gezogen.
Ich weiß nicht, ob das deine Antwort schon, dass die Frage schon beantwortet.
Kann ich das so schnell sagen könnte.
Das in Ergänzung zu dem, was die Margret gesagt hat, Trennung des Einkommens von dem, was man Leistung im Betrieb nennt, ist die eine Seite, und Trennung, das ist ja der Ausgangspunkt, Trennung von dem, was der Lohn für die Leute eigentlich, sprich Lebensunterhalt, leisten sollte, ist die andere Seite. Und der Ausgangspunkt, das hast du mit dem Zitat Schmuddelecke gesagt, der Ausgangspunkt für die staatliche Entscheidung ist ja was Doppeltes. Einerseits entdecken sie, dass in dem Maße, wie der Niedriglohnsektor nach unten ausgefranst wird, das heißt Leute von 2 Euro oder 1,80 Euro leben müssen, so etwas wie, ich habe es genannt, die kritische Masse der Armut wächst, mit der Gefahr der Spaltung der Gesellschaft, die durchaus konkreten Formen annimmt. Physische Verwahrlosung, sittliche Verwahrlosung, Drogenkriminalität und so weiter. Das ist die eine Sache, und die hat er mit dem Aufstockerwesen schon angegriffen. Die Übersetzung des Aufstockerwesens in den Mindestlohn heißt jetzt, verdammt nochmal, unser Kapital definieren wir ab sofort so, dass deren Kalkulation auf jeden Fall diese Untergrenze zu leisten hat. Weil wir wollen die Kosten senken, und ab sofort gilt die alte Rechnung, die alte Staatsrechnung. Beschäftigung heißt Einkommen und von Einkommen kassieren wir was.
Die Löhne, die du erwähnt hast mit den 3,15 und so weiter, die sind die Konkurrenzgrößen gewesen, deren Mittel der Staat jetzt als Normallohn festschreibt. Also vorher war das dieser undefinierte Sektor des Niedriglohns zwischen 3,15 und 39. Jetzt macht er da Mittel nach politischen Überlegungen und sagt, das schreibt er jetzt als ganz normalen, eben den Mindestlohn fest.
Und wie gesagt, wichtig ist, du hast den Hinweis auf mein Frankreich-Beispiel selber gemacht, wichtig ist, durch diese politische Festlegung ist das nicht mehr der Niedriglohnsektor, der so kurz vor der Sittenwidrigkeit von Löhnen steht, sondern der ist normal. Und dadurch definieren sie auch alle Löhne oberhalb, ausgehend von dieser neuen Normalität.
Wie Zuschläge.
Ich möchte mal was anmerken oder ergänzen zu der Frage, das ist ja nicht nur ein Thema Lohnhöhe, und das hat sich durchgesetzt, dass Lohnhöhe inzwischen, und was gibt der Staat, welcher Lohnhöhe gibt der Staat damit recht inzwischen, sondern es ist ja schon mehrfach gesagt worden, es ist das neue Maß, aber dieses Maß hat ja in der Art und Weise, wie es zustande kommt, auch einen ganz neuen Status. Es ist nicht mehr so, dass dieses Maß zustande kommt in der Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft auf der einen Seite und Arbeitgebern auf der anderen Seite, sondern dass dieses Maß, an dem sich der Lohn jetzt zu orientieren hat in der Republik, eine staatliche Festsetzung ist. Und damit auch erstmal entzogen diesem Interessenskonflikt, den der Tarifkampf ja dargestellt hat. Ich finde es deswegen entscheidend, weil in der Tarifautonomie ist ja anerkannt, dass hier zwei Interessen aufeinander prallen und miteinander verhandeln, und wenn sie dann zu einem Ergebnis kommen, sozusagen beiden Seiten erstmal zumindest der Form nach und dann gesetzlich recht gegeben worden ist. Jetzt kriegen diese beiden Seiten ein Maß vorgegeben von Seiten des Staates, an dem sie sich im besten Fall dann per Tarifautonomie abarbeiten können oder dem zustimmen können, aber die Vorgabe ist erstmal eine staatliche. Das ist eine andere Form von Lohnfindung.
Einerseits ist es eine andere Form, was das konkrete Entstehen des Mindestlohns ankommt. Mir kam es aber schon darauf an, klar zu machen, dass von vornherein der gesamte Lohn überhaupt nur funktioniert in der Form des verstaatlichten Lohns. Und dass deswegen auch die Tarifauseinandersetzung nicht gegen die Sorte der staatlichen Intervention gehalten werden sollte, sondern die Tarifauseinandersetzung als Unterabteilung des verstaatlichen Lohns begriffen werden muss.
Womit aber die neue Form, also diese neue Form...
Nein, da hast du natürlich recht. Eine Tarifautonomie wird nicht außer Kraft gesetzt, sondern hat sich jetzt an dem Datum abzuarbeiten. Genau.
Vorher partizipiert der staatliche Lohn an der tariflichen Vorgabe. Ob er damit einverstanden ist oder nicht, da gibt er ja auch seine Richtlinien aus, beziehungsweise er verändert dann das Verhältnis zwischen staatlichem Anteil des Lohns und von dem, was dann privat noch vorhanden ist. Im Tariflohn selbst, im Mindestlohn, ist einfach die Vorgabe des Staats, einfach das Datum für jegliche gewerkschaftliche Tätigkeit. Mhm.
Übrigens auch in Ergänzung, wer sich den Vertrag der Großen Koalition zur Großen Koalition noch genauer anschaut, wird feststellen, dass da auch in Sachen Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Lohnabschlüssen was Neues eingerissen ist. Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das heißt, ein Lohnabschluss in einer bestimmten Region oder in einem bestimmten Bezirk kann auf Antrag allgemeinverbindlich erklärt werden für größere Bereiche, ja vielleicht sogar für das gesamte Land. Im Beschluss der Großen Koalition steht drin, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Lohnabschlusses auch aufgrund rein staatlichen Interesses verfügt werden kann. Sich davon also auch nochmal emanzipiert von anderweitigen gewerkschaftlichen Forderungen, die vielleicht da drüber liegen. Da können die einfach sagen, nee, staatliches Interesse. Nochmal ein weiterer Punkt zu dem, was ich mit dieser Überschrift verstaatlichter Lohn gemeint habe.
Da habe ich noch eine Frage. Er kann also diesen Pilotabschluss, da gibt es ja mal einige Bezirke, die dann eben halt stellvertretend für die gesamte Branche das aushandeln. Er kann also einen Pilotabschluss für gültig erklären für die gesamte Branche im gesamten Bundesgebiet.
Ja.
Ohne dass jemand das beantragt.
Also einfach so. Ja, ob es jemand noch beantragt, das ist ja, klar. Aber das Argument heißt, aufgrund staatlichen Interesses.
Okay.
Und das wird dann natürlich, da wird er schon sich was bei gedacht haben. Und was ich mir dabei denke, was er sich dabei gedacht hat, ist, dass er natürlich sein staatliches Interesse definiert hinsichtlich der Lohnforderungen von anderen Gewerkschaften in anderen Bereichen. Daran wird er schon gedacht haben.
Eine Ergänzung, also in herrschenden Lohnauseinandersetzungen ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder zu Schlichtungen gekommen. So, es wurde als ein staatlich beteiligter, sogenannter neutraler, bleiben wir dabei, neutraler Schlichter eingesetzt. Und da geht es schon um die Frage, also an welcher Messlatte orientiert er sich also, in seiner Schlichtung. Mhm. Und ich denke, also Mindeststundenlohn ist dann eine ideologische Schützenhilfe, um zu sagen, ja, also wenn ihr so viel fordert, dann liegt ihr also um so und so viel Prozent also über diesen
Ausflug. Ich gebe dir völlig recht.
Das aktiviert sich dann alles.
Ja. Ich gebe dir völlig recht. Ich
bin noch nicht so ganz
so, pardon.
Reicht sozusagen dann auch noch über, also zu dieser Frage der Tarifeinseite beziehungsweise dahinter stehen ja die Spartengewerkschaften, die also was die Fluglotsen angeht oder auch die Ärzte, also intensiv gestreikt haben. Und es ist also in Gewerkschaftskreisen schon aufgefallen, also dass die Radikalität, die relative, mit der dort gestreikt wurde, also auf große Sympathie innerhalb der Gewerkschaftsmitglieder stößt. Und die wird sozusagen auch ein Stück weit vorgebeugt. Also da greift die Frage der Tarifeinheit, die jetzt also auch mitgelöst wird, also in diese Frage des Mindestlohns ein.
Ja. Ja. Das ist genau dieser Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsgebundenen Mehrheitsprinzip, was du am Schluss gesagt hast. Das ist genau das, was ich gesagt habe, Tarifeinheit nach dem betriebsgebundenen Mehrheitsprinzip.
Da merkt man übrigens, dieser Gesichtspunkt mit dem auch nach staatlichem Interesse, das ist offensichtlich ein staatliches Interesse, eine geordnete Tariflandschaft wieder ein bisschen mehr zu haben.
Ja, ich würde das Gewicht der Diskussion auf das Interesse der Gewerkschaft verschieben. Die Gewerkschaft hat auch ein Interesse daran. Sie befürchtet nämlich, und das hat sich ja hier vielleicht so ein bisschen bekannt, dass also Teile der Mitglieder bereit sind, viel weitergehende Forderungen zu
erkennen.
Wir haben die 68er Auseinandersetzung, die wilden Streiks und angesichts der Misere der gesamtgesellschaftlichen Beschwörung auf die Zukunft gerichtet, damit gerechnet, dass sich auch Streiksauseinandersetzungen radikalisieren könne.
Ja.
Und dass es immer in den Händen der Gewerkschaft bleibt, also sozusagen die Einheit herzustellen.
Ja.
Wenn nicht, dann wird also sozusagen dann wird der kämpferische Teil nicht nur diskriminiert, wird auch rechtsbrüchig, wenn also diese Tarifhoheit eingeführt
ist. In Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, nur noch, was die Gewerkschaft ja seit Jahren feststellt, ist Mitgliederschwund. Wen vertritt sie eigentlich noch?
Das stimmt nicht, da gibt es einen wirklichen Wechsel. Also insgesamt ist es seit Jahren relativ ausgeprägt. Es gibt Eintritte und Austritte die sich kämpferisch zeigen. Also wenn man Einzelhandel gesehen, dann treten.
Also ich will mich da über Statistiken nicht streiten. Ich sage bloß, wenn die Gewerkschaft selber sagt, wir müssen was gegen den Mitgliederschwund tun, dann hat sie wohl im Auge, dass sie irgendwas wie die Zuständigkeit für große Teile der Arbeiterklasse vielleicht nicht mehr so hat, wie sie sie haben will.
Und zwar übrigens, das sind zwei Sachen, die da passieren. Ja, das eine ist, dass, da gehst du drauf, es gibt Ausgründungen, radikalere, die probieren mehr durchzusetzen. Es gibt aber auch das andere, die aus der Konsequenz, dass die Gewerkschaft lauter Verträge aushandelt, die sowieso zur Disposition des Betriebes stehen, die dann sagen, dann probiere ich es gleich auf eigene Faust. Ein furchtbarer Beschluss, aber einer, der von der Gewerkschaft selber mit vorangebracht worden ist.
Ja, okay, das ist voll in Ordnung, aber ich brauche auch die Zukunft gerichtet. Vielleicht zur Hintergrundinformation, diese Auseinandersetzung um die Tarifhoheit, die ist ja im Hintergrund über 2-3 Jahre geführt worden, also zwar von den führenden Köpfen der Gewerkschaft und von den Arbeitgeberverbänden. Es ist gegenüber der eigenen Mitgliedschaft also zurückgehalten worden, dass man sich auf der Ebene verständigen will und die Politik hineinnehmen will in Befürchtung weiterer Radikalisierung oder neuer Gewerkschaftsgründungen, die zum Beispiel so auftreten könnten, wie die Fluglotsengewerkschaft oder die Ärzte oder Gewerkschaftsteile, die heute noch gar nicht bekannt sind, die also mit diesen bestimmten Produktionsverhältnissen, sowas wie früher, also diese Flaschenhalt, also diese Enge in den betrieblichen Ablauf nutzen könnten, um höhere Löhne zu erkennen. So, und das soll auf den Zukunft gezogen, vor allen Dingen verhindert werden. Was sich die Gewerkschaft damit selber also aufschiebt, steht auf einem anderen Blatt.
Ich gebe dir voll recht. Vielleicht eine Nuance. Die Befürchtung der Gewerkschaft heißt nicht, oh, da machen sich überall an der Basis Gewerkschaftslinke auf und untergraben unser Monopol. So ist es leider nicht. Du hast ja selber aufgegeben. Es gibt die Fluglotsen, es gibt die Bahngeschichten, es gibt die Mediziner und noch ein paar andere. Und dann hat sich's leider schon. Also die wollen eigentlich mehr vorbeugen, als dass sie sich in Kampfstellung gegen so eine linke Front setzen. Sind wir einig?
Also ich hätte noch eine Frage, die über den Vortrag hinausgeht. Und deswegen habe ich gefragt, wenn jemand noch zum Vortrag kommt, dann würde ich das zurückstellen.
Nochmal.
Also was mich interessiert
eigentlich... Ein bisschen lauter reden.
Was mich interessieren würde...
Das ist nicht lauter.
Sag mal.
Ich muss mal Mikros organisieren. Das müsste hinfliegen. Das
kostet gar nichts. Mach mal.
Was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, selber gesagt, dass die Unabhängigen aus dem, wie es ist und wie du es dargestellt hast, den Schluss ziehen müssten und könnten, dass das Lohnsystem abgeschafft wird. Wir können ja aber beide feststellen, dass sie diesen Schluss nicht ziehen. Also Widerstand, keine Ahnung, ist irgendwie nicht sichtbar. Und mich würde vielleicht eure Erklärung interessieren, warum das so ist, also warum es keinen Widerstand gibt. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn wir in 1000 Jahren uns hier immer noch in einer kleinen Gruppe geben, die immer noch in den Weserterrassen irgendwas erzählt, 200 Leuten, aber 99,9% machen eben weiter mit. Und da ich das nicht möchte, müsste man sich irgendwie schon mit der Frage auseinandersetzen, warum man eigentlich die Leute nicht erreicht. Das muss man irgendwie mal zur Kenntnis nehmen. Und ob man, ja, was man da eher machen kann. Oder erstmal meine Frage, was ist eure Erklärung dafür, dass sozusagen die Aufklärung nicht funktioniert?
Also, ich würde es ein bisschen von der Frage, warum die Aufklärung nicht funktioniert, wegbringen und ein bisschen mehr auf die Frage, warum die, deswegen habe ich ja am Schluss gesagt, die Lohnarbeiter könnten daraus einen Schluss ziehen, was es eigentlich heißt, wenn sie ihre Lohnfrage Staat, Kapital und Gewerkschaft überlassen. So. Und eigentlich meine ich, dass das schon die ganze Antwort ist.
Doch. Den Schluss nicht. Also muss man erklären, warum, oder sich fragen, warum es den Schluss nicht zieht.
Ja, nein, das ist nicht.
Warum jemand einen Schluss nicht.
Genau, das ist unlogisch. Nee. Ein nicht vorhandenes Phänomen begründen zu wollen, ist unlogisch. Die machen was anderes. Was heißt das denn eigentlich, die Lohnfrage dem Kapital zu überlassen? Was heißt das eigentlich? Das heißt das, also erstmal dem Kapital zu überlassen, die Lohnfrage, vielleicht auch noch der Gewerkschaft. Die Leute ergreifen die Erpressung als ihren Lebensauftrag. Ja, wenn ich 8,50 kriege, dann muss ich zusehen, möglichst viele Stunden angestellt zu sein. Das ist die organisierte Antwort auf, der Lohn reicht nicht. Die organisierte Antwort darauf heißt, du hast die Freiheit zu versuchen, mehr zu verdienen. Probier doch mehr Stunden zu kriegen. Mach doch einen zweiten Job. Und das tun sie. Geh zu deinem Chef und streite dich darum, ob es vielleicht geht, wenn du zu besonderen Zeiten antrittst, Zuschläge kriegst. Das ist die Antwort. Die Leute lassen sich auf die Erpressung, bislang jedenfalls, als Anforderung aus ihr für sich das Beste zu machen ein. Als die Gelegenheit sogar dazu, das zu machen. Das ist erstmal nur das, sie überlassen die Lohnfrage dem Kapital. Sich ziehen sie an.
Ich will nur mal ergänzen zu dem, was der Jonas gesagt hat.
Ich kann fragen, sozusagen, wenn, das ist ja dann frage ich, wenn man dann erzählt, dass das unsinnig ist, sozusagen, dass das zu seinem eigenen Schaden ist, dass sozusagen, keine Ahnung, was ihr eigentlich alles erzählt und das nichts ändert, die Leute sozusagen auf dem, nicht den Schluss ziehen, den ihr gerne hättet, dass die ihn ziehen. Und ich auch. Da muss man sich doch mit der Frage auseinandersetzen, warum sozusagen
immer. Du bist schon wieder bei dem, warum ziehen Sie nicht den Schluss, der doch für uns alle so auf der Hand liegt.
Ja,
also, ja, aber das ist schon, wir müssen erklären, welchen Schluss Sie ziehen.
Richtig.
So, und da will ich nochmal in Ergänzung zu Jonas was sagen. Damit es
nicht missverstanden wird. Moment, kommt ihr da nicht raus, dann bin ich auch nicht. Das ist eine total bescheuerte Antwort geworden. Sozusagen, man muss erklären, ich denke, man kann schon fragen, warum ziehen die Leute falsche Schlüsse?
Ja, genau. Ja. Dazu wollte ich was sagen.
Ja.
Ich wollte zu dem falschen Schluss was sagen.
Ich hasse das, wenn man sozusagen auf Fragen antwortet, das ist eine illegitime Frage. Also sozusagen, dann frage ich ihn so, warum ziehen die Leute falsche Schlüsse?
Gut, okay, jetzt einigen wir uns auf diese Frage. Ich sag dazu mal eben was und dann waren, glaube ich, nochmal mehr. Erstens, eine kleine Ergänzung zu Jonas. Mit dem, was Jonas erklärt hat, ist zugleich klar, ein Bewusstsein von Erpressung haben sie gar nicht. So, jetzt ein Bewusstsein von Erpressung haben sie nicht. Welches Bewusstsein haben sie? Welchen falschen Schluss ziehen sie? Sie ziehen aus dem Umstand, dass sie verpflichtet sind, in einer Ordnung sich um ihr Einkommen zu kümmern, die als Eigentumsordnung vom Staat festgelegt ist, wo jeder unabhängig davon, ob er ein Eigentum hat oder welches er hat, als Eigentümer definiert ist. Und wenn es so ist, dann heißt es, dass sie verpflichtet sind, aus ihrem schlichten Dasein als Arbeitskraft ein Mittel zu machen für ihr Lohn. Und der Fehler, den sie machen, ist, dass sie den Umstand, dass sie dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft als Lebensmittel einzusetzen, verpflichtet sind, den Schluss ziehen, das ist mein Lebensmittel. Das ist mein Lebensmittel. Und diesen Schluss, das ist mein Lebensmittel, der hat eine Grundlage, die ist nicht ihr Bewusstsein, die hat eine Grundlage, die heißt, sie sind in der Tat die davon ohnmächtig Betroffenen, alternativlos Betroffenen. Das ist der Fehlschluss. Und das ist der erste Fehlschluss, der führt dazu, ja, dann, wenn es mein Mittel ist, dann muss ich es auch einsetzen gemäß meines Interesses. Jetzt kommt Jonas Argument. Ja, und da muss ich mich anstrengen, da muss ich versuchen, wenn Arbeit doch mein Mittel ist, mehr Arbeit zu bekommen und die Beschwerde, die daraus folgt, die das Verhältnis aufmacht zwischen, ich habe mich doch mehr angestrengt, was kriege ich denn jetzt, ist nichts anderes als, wo ich doch in dieser Gesellschaft berechtigt bin, als Eigentümer meine Arbeitskraft für das Lebensmittelgeld einzusetzen, geben die mir so wenig, das ist ungerecht. Das ist leider die erste falsche Konsequenz aus dem falschen Schluss, den Sie ziehen. Unsere Schlussfolgerung heißt an der Stelle, genau an dem Punkt anzusetzen, und das tun wir auch, an dem Punkt anzusetzen und sagen, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, das ist euer Lebensmittel. Erstens nach dem, was rauskommt, und zweitens nach dem, wie es eingerichtet ist. Ja.
Aber eine Ergänzung zu dieser Frage. Also ich denke, man darf also nicht vernachlässigen, dass also diese Agenda 2010 eben auch wirklich ein heftiger Einschnitt war. Also in den zurückliegenden Jahrzehnten, das ist also nach 2014, hat ja die große Masse der Lohnabhängigen immerhin die Erfahrung gemacht, dass also die Löhne tatsächlich steigen. Von Jahr zu Jahr und die Gewerkschaften haben auch Lohnerhöhungen erkannt. So, und zwar ist es also in den 70er, 80er Jahren ganz erheblich viel gewesen. Das heißt, das erzeugt ja auch ein ganz bestimmtes Bewusstsein in diesen Köpfen, also auf diesem Weg für die ersten Auseinandersetzungen des Streiks. Also da gibt es am Ende einen Lohn, mit dem kommt man so halbwegs über die Runden, und wenn man qualifiziert ist, also qualifiziert hat. Kann man sogar ziemlich gut damit über die Runden und kann auch noch ein Auto fahren und Urlaub machen. Und das ist durch die Massenarbeitslosigkeit also jetzt vorbei. Und die Agenda 2010 ist ja auch ein Versuch gewesen, also mit der Massenarbeitslosigkeit einen Umgang zu finden. Und dass die Löhne jetzt also zum Teil bei 3, 4, 5 Euro liegen, ist eine relativ neue Erscheinung.
So. Das ist nicht mein Punkt.
Aber das ist ein sehr nachteiliges
Argument. Du hast die Frage gestellt, warum die Leute nicht aufwachen, wenn die Zeit immer zu kurz.
Immer beschissen ist sozusagen. Also egal, was man verdient als Lohn.
Ja.